herzlich willkommen
in unserem Podcast To-Do's hier in unserem Podcast-Studio live auf der Republika. Ja, gebt uns mal ein Wave, ob ihr uns hören könnt. Yeah. Ach, wir sehen das Klatschen, toll.
Schön, dass ihr da seid.
Toll, dass ihr da seid. Ja, unser Podcast hier, der dreht sich um die Ideen, die die Welt ein bisschen besser machen. Um 17 Ziele für eine bessere Welt, 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ich bin Kathi Gallus und ich darf heute jemanden interviewen, deren Arbeit ich unglaublich sehr schätze. Sie buddelt sozusagen journalistisch immer wieder ganz tief dort, wo es auch vielen richtig wehtut. Und beim Thema Klimakrise und alles, was ihren Auswirkungen mit sich bringt, beschäftigt sie sich auch mit Wasserknappheit. Und das ist ja nur eine krasse Folge von dem Klimawandel, der wir uns stellen müssen. Und seit neuestem bohrt sie auch tief im Lobbyismus von fossilen Konzern. Heute ist bei mir the one and only Dr. Susanne Götze.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Susanne, großartig, danke für deine Zeit, denn wir wissen alle, wie busy alle sind auf der Republika. Von daher ist es großartig, mit dir jetzt eine gute Stunde zu haben. Bevor wir eintauchen in deinen Lebenslauf und in all das, was dich gerade umtreibt, weitertreibt, auch beschäftigt, haben wir bei den To-Dos im Podcast immer, eine Schnellfragerunde, nenne ich sie. Du musst gar nicht schnell reden. Es ist nur eine witzige Geschichte, um einfach reinzukommen in unser Thema. Und ich bin gespannt, welche Antworten du dafür hast. Also, was war für dich ein Schlüsselerlebnis, um dich stärker mit Themen wie Klimaschutz und Lobbyismus zu beschäftigen?
Oh, gute Frage. Also ich muss ja nicht schnell antworten, ne? Ich kann jetzt noch nachdenken.
Du darfst auch noch mal kurz nachdenken, absolut.
Ja, also ich glaube, alles begonnen, also ich mache jetzt ja schon seit über 20 Jahren, also ich habe seit 2002, 2003 schreibe ich schon über Klimathemen im Grunde. Dann angefangen, richtig eingestiegen bin ich mit dem Emissionshandel 2005. Und so richtig gepackt, also es war, hat mich vorher schon interessiert, aber ich habe eigentlich vorher so eher soziale Bewegungen gemacht und mich mit sozialer Gerechtigkeit und Verteilung und so beschäftigt. Und dann, also Globalisierungsbewegung etc., also diese ganzen Fairtrade, also es waren eigentlich am Anfang meine Themen. Und dann bin ich so langsam rübergerutscht in die Öko-Ecke, also vor allen Dingen Klimakrise und Klimaschutz. Aber auch, weil das Thema dann gefühlt immer größer wurde und weil ich das Gefühl hatte, dass viele soziale Bewegungen und auch gerade damals die Globalisierungsbewegung das Thema so ein bisschen unterschätzt hat. Und so ein Schlüsselerlebnis war zum Beispiel 2009 die erste UNO-Klimakonferenz, die ich besucht habe, in Kopenhagen, die dann auch dramatisch gescheitert ist. Und das war wirklich auch für mich ein sehr emotionales Erlebnis, weil man da halt quasi, man war da zwei Wochen, ist sowieso immer sehr intensiv für Journalistinnen und Journalisten, dort zu sein. Du nix, hast es bestimmt auch schon durch.
Ja, man kennt diese Nächte, die man nicht schläft.
Genau, die Nächte, die man nicht schläft. Man rennt von einem zum anderen, versucht irgendwas rauszukriegen, die Delegationen zu interviewen, Zivilgesellschaft, genau. Und es war damals sehr emotional. Wir wissen, ist ja diese Konferenz gescheitert. Also es kam kein Vertrag, Weltklimavertrag zustande, ja erst 2015, wie wir jetzt wissen. Und damals gab es ja diese eine am Ende, nach zwei Wochen war man sowieso schon total ausgelaugt und dann gab es die letzte Nacht und da hieß es noch, es gibt noch eine Chance.
Oh, dann fällt man aber besonders tief, wenn man erst noch so high on life war. Ja.
Genau, und dann, und ich glaube, man versteht auf einer UNO-Klimakonferenz, also oder ich habe das dann das erste Mal so richtig begriffen, was für ein globales Thema das ist und dass wir als Welt eigentlich wie in so einem Dorf zusammenstehen. Und das nicht irgendwie nur eine Sache von dem einen oder dem anderen Land ist, sondern es ist eine Krise, die uns alle trifft. Und man sieht halt auch in Persona die unterschiedlichen Betroffenheiten. Also sind halt auch Indigene auf so Konferenzen, bis zu den hohen Diplomaten und alle sind irgendwie mit diesem Thema beschäftigt. Und das hat mich stark bewegt damals. Und natürlich auch dieser Misserfolg.
Wie bist du denn dann aus Kopenhagen mit welchem Gefühl abgereist? Weil als Journalistin möchte man ja auch neutral sein.
Genau, und das wird schwierig auf Klimakonferenzen. Also was ist überhaupt Neutralität? Das kann man sowieso fragen, ne? Also wenn Neutralität bedeutet, ja, ich mache mal hier irgendwie so Balanced Journalism und vielleicht ist der Klimawandel ja auch gar nicht wahr oder stimmt, also ne, das ist ja wirklich absolutes No-Go, finde ich. Ich finde, wenn es eine Krise gibt und die Menschheit bedroht, dann muss man sie auch benennen. Und natürlich ist man dann im gewissen Sinne auch emotional, wenn es darum geht, sie zu lösen und wenn das dann scheitert. Also ich finde, das darf man menschlich Journalisten auch zugestehen, dass sie da auch irgendwie mitfiebern. Das heißt natürlich trotzdem, dass man es hinterher kritisch einordnen kann. Und auch den Weltklimavertrag, als er dann zustande kam 2015, haben wir auch kritisch eingeordnet. Ne? Wir haben dann nicht gedacht, oh Jubel, jetzt ist irgendwie alles gut. wie es gerne auch andere Journalisten, ja, die eher so in die Klimaleugner-Ecke sind, dann darstellen, dass wir da alle irgendwie gejubelt haben. Natürlich ist man froh, dass auf internationaler Ebene sich endlich die Regierungen zusammenraufen, um irgendwas anzufangen. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass das ein sehr schwerer Anfang wird und dass das Größte, also wenn man so einen Vertrag hat, ist es ja immer erst der Anfang. Also, und man sieht es jetzt, wie schwer es mit der Umsetzung ist. Und ich würde schon sagen, das haben wir damals auch gesehen. Aber trotzdem, 2009 hat einen das mitgenommen. Man das Gefühl hat, die Welt ist wieder so ein bisschen auseinandergebrochen. Und man muss sich ja vorstellen, dass nach dem, also es gab ja das Montreal-Protokoll, also zu Ozon, zum Ozonloch im Grunde. Und damit hat man ja geschafft, im Grunde als Welt, also eine Chemikalie oder Chemikalien zu begrenzen, um diese Umweltkrise zu lösen. Ne? Und die Klimakrise ist aber eine viel, viel größere und viel, viel komplexere Krise. Und deswegen war es auch viel schwerer, so einen internationalen Vertrag aufzusetzen. Aber ich denke schon, dass andere Umweltverträge einem so ein bisschen Hoffnung geben können, auch von der UNO. Das hat man ja auch gesehen in der Geschichte, dass man wirklich da was bewegen kann. Also dann natürlich runtergebrochen auf die Nationen. Ne? Dann, ja.
Direkt ein Deep Dive in der ersten Schnellfragerunde. Großartig. Nächste Schnellfrage. Was sind denn die 17 Ziele für dich?
Ja, also erstmal sind es 17 Ziele, die von der UNO gemacht sind. Und als Journalistin denkt man so, ja, ist irgendwie nett. Jetzt denken wir uns aus, was wir alles, wie wir eine gute Welt oder eine bessere Welt schaffen sollen. Natürlich kann keiner was gegen diese 17 Ziele haben im Grunde. Aber es wird dann halt ziemlich fummelig, wenn es an die Umsetzung geht, um das mal vorsichtig zu sagen. Weil natürlich in der Umsetzung zeigt sich dann, dass viele Sachen gar nicht so einfach sind, dass eben vor allen Dingen Lobbyinteressen und Profitinteressen natürlich gegen diese 17 Ziele arbeiten und da überhaupt kein Interesse dran haben. Aber im Grunde sind die wirklich so ein bisschen, also ich werde nicht Pippi Langstrumpf sagen, aber es ist irgendwie so eine schöne, heile Welt, die da gezeichnet wird, wo wir aber irgendwie alle wissen, dass die natürlich bis 2030 nicht umgesetzt werden. Also deswegen ist es schön, wenn man Pläne macht. Ich glaube, es war Brecht, der dann gesagt hat, es ist gut, irgendwie Pläne zu machen, um sie dann wieder umzuwerfen. Also wenn man gar keine Pläne hat, würde ich sagen, ist es auch schlecht. Also ne, das ist
oder gar kein Ziel zumindest.
Genau.
Dann ist man auch so ein bisschen ziellos auf dem Ozean unterwegs.
Gilt auch für die Klimaziele beispielsweise und deswegen auch der Weltklimavertrag oder so. Ja, es ist gut, dass wir das alles haben. Darauf kann man aufbauen, aber es heißt noch lange nicht, dass das irgendwie Substanz hat. Und bei vielen Zielen, also ich meine, wisst ihr auch, sieht es nicht so aus, als würden die auch nur annähernd da erreicht werden.
Und vor allem nicht 2030, das
vor
ist eben das taffe Ziel. Ja. Ja. Nächste Schnellfrage, was machst du den ganzen Tag? Nehmen wir uns mal mit auf deinen Schreibtisch, auf deinen Desktop, in das, was dich auch mental umtreibt aktuell.
Ja, na, ich trinke auf jeden Fall erstmal immer sehr viel Kaffee am Morgen, sehr viel. Genau, und dann, was mich mitnimmt, ist, ich lese immer komplett morgens erstmal alles, was irgendwie zur Klimakrise und Energiewende, was ich irgendwo so finde.
Was du findest oder bist du auf allen möglichen Newslettern? Nee,
ich bin auf allen möglichen, das meine ich, genau. Ja. Ich habe alle möglichen Newsletter, auch von guten Kolleginnen und Kollegen, die sehr gute Newsletter oder auch so eine Kurzbriefings machen, teilweise auch wöchentliche Newsletter, aber auch, ne, also es sind so eine eher nerdigen Newsletter oder Newsportale, die ich dann eher lese, erstmal. Genau. Und dann natürlich erstmal die größere Presselandschaft, ne? Also muss ich ja schon Orientierung haben. Aber meistens kommt dann auch schon das erste Interview oder das erste Hintergrundgespräch oder man muss irgendwo hinfahren. Genau. Und am liebsten, also ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Schreibtischtäter, sondern am liebsten bin ich eigentlich irgendwo auf Recherche. Und das sind eigentlich so die Highlights für mich im Journalismus, ne? Also eine Sache ist, da früh zu sitzen und dann irgendwie irgendwo anzurufen und irgendwas zusammenzuschreiben oder sich vielleicht noch auf einen Kaffee mit irgendwen zu treffen für einen Insight. Aber so die richtig geilen Recherchen, sage ich mal, da geht man raus, da sieht man was, da fühlt man was. Genau. Und dann kriegt man vor Ort irgendwas raus, ne?
Super spannend. Also bei mir, ich habe es heute schon gesagt, ist Dr. Susanne Götzel. Danke für die erste Schnellfragerunde. Wir nehmen uns kurz Zeit für deinen Lebenslauf, denn du hast Literatur, Politik, Wissenschaft und Geschichte studiert. Du bist Autorin. Wir haben schon rausgehört, du arbeitest journalistisch, bist Journalistin und promovierte Historikerin. Und auf Instagram sind wir ja schon Schwestern im Geiste, wie ich gelesen habe in deiner Bio. Da schreibst du auch immer, du bist immer on the road und hast immer einen Stift dabei. Also mit diesem Lebensmotto passt das ja wunderbar, dass bei dir da auch das Reporterherz und das Reporterinnenherz. So
und Stift spricht. Ist auch wichtig. Man sollte nicht nur ständig an seinem Handy hängen. Und immer nur, also alles gut, ne? Aber ich finde auch mal der gute alte Stift mit dem Notizblock. Gerade wenn man irgendwo ist, wo es keinen Empfang gibt, dann sind immer die besten Recherchen, wenn man irgendwo in der Walachei ist. Wichtig.
Großartig. Du arbeitest seit 2002 freiberuflich für diverse Magazine, Tageszeitungen, Radio, TV. Aber immer zu den Themen schon Wissenschaft, Energiewende, Umwelt und Klima. Und was wir gehört haben 2009, dieser besondere Punkt auch, wo du noch mehr praktisch eingetaucht bist. Und seit 2020 bist du hauptberuflich Redakteurin im Wissenschaftsressort beim Spiegel. Politische, soziale Folgen der Klimakrise, das treibt dich um. Klimadiplomatie, Transformation unserer Gesellschaft im Anthropozän und die Energiewende, Lobbyismus, all das day in and day out. Und dann schreibst du auch noch Bücher. Und das ist auch von bis zum Thema Klimawandel. Land unter im Paradies ist ein Titel. Oder zum Thema die Klimaschutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen.
Entschuldigung, dass ich korrigiere. Die Klimaschmutzlobby, ganz wichtig. Das ist das lustige Wortspiel, was wir uns damals ausgedacht haben.
Wir packen auch alles nochmal in die Shownotes rein.
Weil die Klimaschutzlobby wären ja dann...
Das wären die anderen.
Die anderen.
Das ist
auch im Grunde eine Lobby, aber die kämpfen dann für was anderes.
Absolut. Ja. Danke für die Korrektur. Klima außer Kontrolle, Fluten, Hitze, Stürme, wie Deutschland sich schützen muss und durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Und jetzt, du hast es dabei, weil wir feiern auch Buchpremiere hier auf der Republika von deinem neuen Buch, Die Milliardenlobby, wer uns von Öl und Gas abhängig macht. Und zusammen mit der Kollegin Annika Jöres feierst du hier auf der Republika Buchpremiere. Also, wie läuft so etwas ab momentan? Was beschäftigt dich auch momentan, day in and day out, rund um das Buch?
Also, was mich gerade beschäftigt ist, dass das Buch immer aktueller wird im Grunde. Also als wir es angefangen haben zu schreiben vor einem Jahr, dachten wir so, okay, wir müssen jetzt mal vor allen Dingen auch ein Follow-up von der Klimaschmutzlobby machen, die wir ja 2020 geschrieben haben. Und da hatten wir im Grunde schon sehr viel, also Lobbystrukturen, fossile Netzwerkstrukturen beschrieben. In Deutschland, aber auch in europäischen Ländern und in den USA vor allen Dingen. Das war so das, was wir damals gemacht haben. Und ich glaube, wir waren so in Deutschland, also nicht international, aber wir waren in Deutschland so eine der ersten, also die ersten, die das sich damit wirklich journalistisch beschäftigt haben und da recherchiert haben. Und wir haben halt gedacht vor einem Jahr, das ist jetzt echt mal Zeit für ein Update, weil es jetzt einfach unglaublich viel passiert. Wir hatten die Energiekrise 22 beispielsweise. Wir haben eine neue Regierung, die Ampelregierung, also damals die Ex-Regierung. Und wir wollen jetzt mal gucken, was ist hier los auf Lobby-Ebene, wie sieht's hier aus, ne? Und das auch, wir hatten ja mittlerweile auch wieder ganz viele Recherchen gemacht und dachten, wir müssen das jetzt nicht nur aktualisieren, sondern durch die Energiekrise hat das ganze Thema Lobbyismus, Öl und Gas und Fossile nochmal einen ganz anderen Dreh bekommen. Weil mittlerweile ist es nicht mehr so, wie wir es in der Klimaschmutzlobby so ein bisschen erzählt haben, nicht nur ein Klimathema, also Thema Klimakrise, Klimaschutz und wir schaffen das nicht und 30 Jahre viel zu wenig gemacht und jetzt ist es immer noch so. Natürlich hinzu kommt jetzt aber der Sicherheitsaspekt. Wir haben in der Energiekrise gesehen, haben irgendwie alles schon gefühlt irgendwie vergessen vor 3 Jahren. Oh, wir können irgendwie, im Winter haben wir kalte Wohnzimmer, ne? Also da ist ja wirklich die Energieversorgung ins Zentrum unseres Alltags gerückt, ne? Und diese Angst, ne? Also wir haben nicht genug Gas, wir können nicht mehr genug heizen, die Brötchen werden irgendwie nicht teuer, etc. Also es war ja eine ganz alltägliche Erfahrung im Grunde. Und wir haben uns eigentlich gefragt, warum nach so einer wirklich existenziellen Erfahrung in der Gesellschaft halten dann immer noch so viele an fossilen Rohstoffen fest, obwohl wir wissen, dass diese ganzen Lieferketten und das alles, was im Grunde auch zur Energiekrise 22 geführt hat, so fragil ist. Und selbst die, also nicht Greenpeace oder so, sondern die Internationale Energieagentur und die EU-Kommission und der britische Energieminister hat es auch wieder neulich gesagt, sagen alle Leute, dass die Energiekrise kann jederzeit wieder passieren. Und diese Lieferketten bei Öl und Gas sind total fragil, ne?
Also das heißt, hört man da so wenig drüber? Oder welche Geschichten werden uns vielleicht auch manchmal erzählt, wo wir dann eben nicht behind the scenes schauen können?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch wie bei der Klimakrise. So, sobald es einen nicht persönlich betrifft, ne, schaut man irgendwie weg oder nimmt man das nicht so wahr. Und ich glaube, in der Energiekrise hatten wir einen kurzen Moment, wo die Leute vielleicht das erste Mal, also ich will es nicht unterstellen, aber viele vielleicht das erste Mal verstanden haben, wie abhängig wir von diesen Importen sind, ne? Also wir müssen ja wirklich fast 100% Öl und Gas importieren. Also bei Gas sind es 95% und bei Erdöl 98% und aus ganz, ganz vielen Ländern. Teilweise auch, oder meistens sind auch autoritär regiert. Und da muss man, und ich glaube, dass die meisten Leute das gar nicht wissen, wenn sie tanken, wenn sie Brötchen kaufen, wenn sie ihre Heizung anstellen, die wissen gar nicht, wo diese Brennstoffe, die sie eigentlich jeden Tag, was ganz normal für sie ist, wo die eigentlich herkommen. Und ich glaube, in der Energiekrise hatte man so eine Chance, das den Leuten kurz nahe zu bringen. Und da war irgendwie klar, ups, ja, da ist irgendwie so eine Pipeline und es kommt auch Russland und Russland irgendwie Diktatur und daher kriegen wir unser Gas und das wird jetzt abgedreht. Da war es so ganz kurz so ein Bewusstseinsmoment, glaube ich.
Ist aber schon wieder sehr weit weg, auch in den Köpfen. Wie schafft man es, dass das wieder näher kommt?
Genau, ist ganz weit weg und vielleicht, wenn ich das dann dazu sagen darf, warum hat es uns dann auch nicht so getroffen? Weil im Grunde, die Gaslobby hat ja, das muss ich jetzt noch kurz dazu sagen, die Gaslobby hat jahrelang dafür lobbyiert, dass diese Nord Stream-Leitungen gebaut werden nach Russland. Ne? Also wir haben jahrelang dieses Paradigma gehabt, Wandel durch Annäherung, ne? Das ist ja auch schon viel älter als Nord Stream. Also diese Idee, wir können über den Handel mit fossilen Brennstoffen irgendwie Frieden mit einem autoritären System schließen oder die demokratisieren. Das war ja noch der völlige Irrsinn, also das, was man so gedacht hatte. Das mittlerweile sagen selbst Leute wie Herr Fried Münkler in seinem neuen Buch, sagen, das ist die große Illusion gewesen der letzten 20, 30, 40 Jahre. Ne? Dass wir denken, dass wir so durch fossile Brennstoffe und durch den Handel dadurch, beispielsweise mit Russland, die befrieden können oder was heißt befrieden, die demokratisieren können.
Und uns annähern,
ne? annähern können. So, genau. Und dann jahrelang Studien, das beschreiben wir auch im Buch, Studien gemacht, alle möglichen Lobbyisten und Verbände und angeblich wirtschaftsnahe Institute, die dann denken, wir sind so unabhängig und so weiter. Und ja, wie günstig uns das kommt, wenn wir aus diesen, wenn wir dieses russische Erdgas haben, ne? So, bam. Und dann haben wir plötzlich das Gas nicht mehr, weil Putin den Gashahn zugedreht hat. Also nicht wir, sondern Putin hat ihn zugedreht, muss man auch mal dazu sagen. Schon wieder vergessen ein bisschen. Genau, und dann standen wir da. Die Gaspreise sind ja innerhalb von ein paar Monaten, also von 70 Euro die Megawattstunde auf 300 gestiegen. Völliger Irrsinn, gab's nie. So, und die Leute hatten eine existenzielle Angst, nicht mehr heizen zu können dass die Strom- und Gasrechnung einfach sehr, sehr hoch werden. Und wer springt dann ein? Natürlich der Staat. Ne? Also wir haben 30 Milliarden hat der Staat nur für Energiepreisbremsen zur Verfügung gestellt. 30 Milliarden, muss man sich vorstellen, ist ein Drittel der internationalen Klimahilfen pro Jahr, die von allen Industrieländern an den globalen Süden gezahlt werden. Ne? Ein Drittel. Und die waren einfach innerhalb von anderthalb Jahren einfach aufgebraucht. Dafür wurde hier nicht eine Schule saniert oder nicht ein Bahngleis gebaut oder ne, also irgendwie Sachen, die wir halt dringend brauchen und wo wir jetzt uns drum kloppen, wo irgendwie das Geld herkommt. Diese Milliarden waren einfach weg. So, und das hat man aber relativ schnell einfach so, würde ich sagen, schon unter den Teppich gekehrt. Ne? Und im Grunde die Lehre daraus ist, nur am letzter Satz noch, die Industrie hat jahrelang von diesem billigen, also auch eine Legende, dass es so billig ist, russischen Erdgas gelebt, hat das forciert, hat gesagt, es ist super sicher und so und hat davon profitiert. Und die Gasversorger haben die Profite eingestrichen. Und als es dann dick, also hart auf hart kam, haben die Gaskonzerne sogar noch profitiert von diesen Preissteigerungen. Und bezahlt hat es die Allgemeinheit. Es sind ja unsere Steuergelder.
Absolut, und Haushalt.
Genau.
Hat dich das Versagen von Nord Stream 2 überrascht am Ende?
Also, dass es so ausgeht wie in so einem Krimi, dass das Ding dann irgendwie explodiert.
In der Ostsee, zack,
das hätte
und niemand
sich wirklich keiner ausdenken können, glaube ich. Und ja, das hat selbst mich überrascht, definitiv. Aber wir hatten auch mit Annika schon Jahre davor, also ich habe so viele Recherchen gemacht, also vor allen Dingen zu Nord Stream 2 dann. Und zudem, also ich habe viele Recherchen gemacht zum Umweltproblem von der Pipeline im Meer, das ja auch teilweise durch Naturschutzgebiete und Vogelbrutgebiete ging, also diese Leitung. Aber natürlich auch dazu, ob wir das wirklich brauchen, dann das Problem mit der Ukraine, dass die umgangen werden. Das war ja alles eine Kriegsvorbereitung im Grunde dann auch schon. Und im Grunde bin ich zum Beispiel auch nach Brüssel gefahren, ich glaube, es war 2017, war total interessant, ne? Wenn man dann mal ein bisschen außerhalb von Deutschland, also rausgegangen ist, und dann hat man da mit Leuten von anderen Ländern gesprochen, haben alle gesagt, sind die Deutschen irre? Also es war wirklich, ich habe so ein Hintergrundgespräch gehabt in der Europäischen Kommission, DJ Klima, und die haben mir gesagt, sie verstehen die Deutschen einfach nicht. Man kann sich doch nicht so abhängig von so einem quasi Diktator machen. Das ist, also, ja, man diversifiziert Energieversorgung. Ja. Das ist irgendwie die Grundlage. So, das wissen ja eigentlich alle. Und da sieht man aber, wie stark diese deutsche Gas- und Industrielobby da gearbeitet hat.
Da gearbeitet, ja, schon Jahrzehnte vorab. Und dann diesen Peak 2020, 2022, jetzt sind wir 2025, haben keine Ampelregierung mehr. Sondern haben die Koalitionen CDU, CSU, SPD. Wie bewertest du da die Klimapolitik oder auch die Energiepolitik aktuell? Denkst du, es wird besser?
Das ist jetzt irgendwie so eine hypothetische Frage. Genau, also was das Interessante ist, warum das Buch jetzt auch immer aktueller wird, weil es jetzt natürlich gerade nicht besser wird, ne? Und deswegen ist es gerade wichtig, jetzt das Buch zu lesen, um zu verstehen, wer sind jetzt diese Akteure, die sich jetzt natürlich auch die Hände reiben im Grunde, dass es jetzt diese neue Regierung gibt, ne? Weil die Ampel hat auch viele Fehler gemacht, würde ich sagen, und sie hat auch teilweise das fossile Geschäftsmodell verlängert, aber wir wissen auch warum. Haben wir auch aufgearbeitet, Stichwort Heizungsgesetz, E-Fuels, Verbrenner aus, ne? Das haben wir ja auch alles aufgenommen, um zu zeigen, welche politischen Kräfte schon unter der Ampel dafür gesorgt haben, dass Gesetze abgeschwächt werden oder Richtlinien oder Ziele auf europäischer Ebene verwässert werden im Grunde. Und ich würde sagen, dass diese Lobby, die hat irgendwie die Sektkorken aufgemacht, definitiv bei den Wahlergebnissen, weil die Grünen raus sind. Und da muss man ja sagen, also ich bin jetzt nicht parteipolitisch, aber das waren schon die in der Ampel, die natürlich dafür gesorgt haben, dass bestimmte Dinge angeschoben wurden, zum Beispiel auch in der Wärmewende, bei der Wärmewende, natürlich große Fehler gemacht haben. Aber ohne die wäre da auch viel weniger passiert. So, und ich habe auch jetzt in Hintergrundgesprächen auch mit Leuten gesprochen, die die so Beobachter sind, teilweise aber auch in den Ministerien sind und so. Und die sagen jetzt, ja, sie können halt nicht alles zurückschrauben. Das wird nicht gehen, weil wir haben mittlerweile Klimagesetze, ne? Also dieses Aufschreien so, oh Gott, jetzt geht alles den Bach runter. Und weißt du, diese totale Katastrophenstimmung finde ich irgendwie auch schwierig, weil wir haben, wie gesagt, den Weltklimavertrag, da sind wir Mitglied, also da haben wir unterschrieben. Dann haben wir den Green Deal auf europäischer Ebene, wo übrigens eine CDU-Politikerin den eingefädelt hat, darf man auch immer nicht vergessen. Dann haben wir, wie gesagt, in dem Rahmen Emissionshandel, einen zweiten Emissionshandel, der jetzt noch kommt, 27. Und dann haben wir auf nationaler Ebene das Klimaschutzgesetz. Seit 2019 übrigens auch eingefehlt von der CDU-geführten Regierung. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt nicht, Konservative sind gleich irgendwie Bremser, so einfach ist es auch nicht. Natürlich auf einen gewissen Druck hin und das ist auch jetzt nicht, in der CDU gibt es halt auch verschiedene Flügel, aber viele Sachen wurden schon auch von konservativen Politikern eingefädelt, darf man nicht vergessen. Genau, und deswegen würde ich sagen, ja, ich glaube, im Koalitionsvertrag hat die Regierung ja auch die Klimaziele auch bis 2030 und dieses 45er-Ziel anerkannt. Also das ist alles in der Theorie. Sag mal, kann eigentlich nicht viel passieren.
Ja.
Und jetzt kommt das Aber. Aber es gibt halt sehr viel Spielraum jetzt, also nicht so viel Spielraum, wie man denkt, aber schon ein bisschen Spielraum darum, wie man die Energiewende jetzt gestaltet. Und das große Problem ist, dass es in den nächsten 4 Jahren und also bis 2030 im Grunde kommt es darauf an, wie wir die Energiewende machen. Und das zementiert das aber. Das können wir dann teilweise nicht mehr zurückdrehen. Ne? Und das entscheidet am Ende auch, ob wir 45 die Ziele schaffen. Und da bin ich mittlerweile pessimistisch.
Aber auch ein spannender Punkt, dass man jetzt eben da vielleicht auch nochmal eine Lupe drauf führen sollte. Danke, Susanne. Du hast mal gesagt, dass du schon über das Klimathema geschrieben hast, bevor es in und dann wieder out wurde. Und jetzt sozusagen ja viel auch im Nexus gesprochen wird. Ja, wir müssen Klimaschutz mit Sicherheit zusammendenken. Wie bewertest du das als Journalistin, dass man jetzt sozusagen nochmal auch neue Perspektiven immer wieder in die Klimaschutzdebatte mit reinbringt?
Genau, also genau, mit dem In und Out, das ist wirklich so. Also als ich angefangen habe, um das mal so ein paar Anekdoten zu erzählen, also so 2004, 2005, da war man absolut allein auf weiter Flur. Da gab es wirklich, da konnte man die Klimajournalisten in Deutschland an einer Hand abzählen. Es gibt auch ein paar von meinen Kollegen und Kollegen, die sind auch schon sehr lange dabei, aber das sind wirklich nicht mehr als 5, 6 Leute. Und die sind auch sehr gut und haben das, wir kennen uns natürlich auch alle.
Aber wurde man da so ein bisschen belächelt damals?
Genau, und wir wurden alle ziemlich belächelt. Okay. Wir wurden teilweise immer an diese aktivistische Ecke gerückt, ne? Wo man jetzt, wie gesagt, sagen muss, und das versuchen wir auch mit dem Buch zu zeigen, eigentlich muss man den Spieß genau umdrehen. Ne? Die Ideologen, sorry, sind einfach die, die an diesem irren fossilen System hängen. Ne? Es sind nicht die, die das kritisieren. Aber das ist eben auch Teil der fossilen Lobby, dass sie das schaffen, alles, was sie irgendwie kritisiert, das Aktivismus abzutun. Das ist natürlich auch ein Narrativ und ein geschaffenes, also genau, ein geschaffenes Narrativ, was sich schlaue PR-Leute ausgedacht haben, weil von denen haben sie sehr viele. Ne? Und das ist natürlich einfach, und vor allem, ich war damals freie Journalistin, Annika ja auch, und da ist man viel leichter anzugreifen, ne? Wenn man an einer Redaktion dranhängt, dann hat man die Rückendeckung meistens von der Chefredaktion, die einen da irgendwie schützen oder man hat auf jeden Fall einen festen Arbeitsplatz, aber als Freier ist mir ja so leicht abzuschießen. Also
Freiwild, absolut.
Genau, weißt du auch gut. Ja. Genau, und da ist man viel verwundbarer. Genau, aber ich habe das Thema gemacht, was mich einfach immer interessiert hat. Und dann 2018 wurde es plötzlich in, also ich sag mal Anführungsstrichen in. Es ging schon 2015 los mit dem Weltklimavertrag. Da haben viele auch schon auch von den Journalisten oder Journalistinnen verstanden, okay, jetzt geht's hier rund, das wird jetzt wirklich ein Thema und das kommt jetzt wirklich auf die politische Ebene. Genau, und dann, wie es bei sozialen Bewegungen ist, dann kam Fridays for Future und dann waren, und ich dann muss sagen, ich bin einmal durchgefahren durch so eine Demo, das war an dem Tag, als das Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde, 2019. Und da gab es am selben Tag irgendwie so eine riesige Fridays, in Berlin so eine riesige Fridays-Demonstration. Und ich bin da durchgefahren und es waren einfach so unglaublich viele Menschen. Das war das, glaube ich, wo die meisten Mitglieder, also es waren...
Am Brandenburger Tor.
Brandenburger Tor. Ja,
in der Straße 17 Juni.
Total irre. Und da muss ich sagen, da war ich schon innerlich bewegt, weil ich dachte, krass, also ich habe angefangen, im Moment, da ist niemand für irgendwie Klima auf die Straße gegangen, es hat einfach niemand interessiert. Und dann siehst du in deiner Lebenszeit diese Entwicklung von so einem Thema, was explodiert und plötzlich haben so viele Menschen verstanden, dass es wichtig ist für sie und die kommenden Generationen. War ein sehr emotionaler Moment. Genau, und dann sind auch viele Medien aufgesprungen und haben irgendwie Klima-Redaktionen gegründet, Klima-Unterseiten. Und es hat in den Medien sehr sich wahnsinnig viel getan. Ich meine, ich war früher, wenn ich für Tageszeitungen Magazine geschrieben habe, immer auf den hinterletzten Seiten irgendwo in der Öko-Ecke. Ne? Und dann plötzlich wurde man in die harten Wirtschaftsseiten reingenommen und war bei Kultur und Politik. Und ne, also es hat ja...
Aber wie nimmt das jetzt auch zurück? Weil das siehst du ja auch, die Welle sozusagen, die jetzt wieder etwas zurückschwappt und dann mit Sicherheit verquickt wird. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist halt ziemlich frustrierend. Aber auf der anderen Seite ist es halt medial. Also da haben Medien und soziale Bewegungen so ein bisschen was gemeinsam. Du kannst einfach nicht ein Thema die ganze Zeit so wahnsinnig hochfahren. Ne? Also die Leute stumpfen irgendwann ab, die wollen auch mal was anderes. Man sieht es auch beim Ukraine-Krieg. Ne? So schlimm das ist, da sterben jeden Tag Leute. Der Krieg geht jetzt, ne, seit 3 Jahren. Und eigentlich haben wir uns irgendwie dran gewöhnt. Ne? Und deswegen ist es nicht nur ein Problem in der Klimakrise. Es ist mit vielen Themen so, die schrecklich sind. Auch in Gaza. Ich meine, das beschäftigt uns jetzt. Aber wenn das noch ein halbes Jahr weitergeht, wenn man auch immer denkt, ja, da sterben halt da die Leute, Genozid. Ja, ne? Also das ist das Schlimme, dass man sich an alles gewöhnt. Aber gleichzeitig würde ich schon sagen, dass durch diese Hochphase, wo das Klimathema so wichtig geworden ist und das selbst im Wahlkampf so eine große Rolle gespielt hat, es gibt bestimmte Dinge, die bleiben und die nicht mehr zurückgedreht werden können. Das ist ähnlich wie bei den Gesetzen, die ich erwähnt habe. Man hat die Flöcke quasi eingeschlagen. Das Thema ist in der Gesellschaft präsent und natürlich nicht mehr so auf den Headlines jeden Tag, aber es ist da. Und wenn man sich umschaut in den Gesellschaften, also in der Gesellschaft, wenn man ganz vielen Leuten spricht, egal ob es Energieberater, ob es Ingenieure sind, also Leute, die überall an Lösungen arbeiten. Also ich würde sagen, es ist halt nicht mehr so auf der Straße, es ist medial nicht mehr so präsent, aber es gibt unfassbar, also daraus aus dieser Bewegung ist unfassbar viele Sachen entstanden, die wir jetzt gar nicht so jeden Tag sehen. Ne?
Du bist ja viel im Ausland unterwegs für deine Reportagen, für deine Recherchen. Was hast du in dem sogenannten globalen Süden, auf dem afrikanischen Kontinent oder auf dem lateinamerikanischen Kontinent zum Thema Klimaschutzdebatte wahrgenommen, was sich vielleicht ähnelt, aber auch was anders ist zur deutschen Klimaschutzdebatte?
Spannende Frage. Da fällt mir spontan verschiedene Gespräche in Südamerika ein, also zum Beispiel in Argentinien, das werde ich nie vergessen, wo ich auch selber total überrascht war, ne? Weil man lebt ja hier auch also in einem sehr eurozentrierten Kontext. Und ich weiß noch, das war 2019 oder so, war ich da gewesen, Argentinien, Buenos Aires. Ich war so gerade voll dieses Gefühl, jetzt wird die Klimakrise das Thema wichtig und Klimaschutz und jetzt geht's voran, dann wird Klimavertrag und so weiter.
Und die ganze Welt zieht mit.
Und alle muss das jetzt interessieren und alle haben jetzt Bock auf Erneuerbare umzustellen und diese Entwicklung zu begleiten, spannend und so. Und dann rede ich da mit Leuten und die kommen dann mit so, ja, nee, ist ja so voll das westliche Narrativ und ihr erfindet hier irgendwas, um uns nochmal zu kolonialisieren. Ne? Also ist also genau diese umgedrehte Erzählung nach dem Motto, das ist ja irgendwie alles so eine irre europäische Idee und Europa will das irgendwie vorantreiben, um quasi mit ihren Technologien, die sie dann zu uns verkaufen wollen, uns nochmal zu kolonialisieren. Und da dachte ich, krass, also das Narrativ habe ich wirklich noch nie gehört. Aber da habe ich auch gemerkt, dass einfach die Wahrnehmungs die Wahrnehmung in anderen Ländern ist es komplett anders, weil die eine komplett andere Geschichte der Umweltbewegung haben, des Wahrnehmens von Klimakrise, weil sie im Grunde ja auch, also als globaler Süden, nicht als die Verursacher sind, also die, und die im Grunde sagen die, ja, wenn ihr das so wichtig findet, dann macht es erstmal selber. Ne? Also das war so ein bisschen der Grundton. Das fand ich schon, das fand ich krass. Auf der anderen Seite, auf dem afrikanischen Kontinent habe ich ganz andere, da waren die Leute nämlich, also es sind ja, also Argentinien ist ja im Grunde ein Schwellenland, ne, und auf dem afrikanischen Kontinent sind ja eher dann wirklich auch die sehr, sehr armen Länder. Also ich war beispielsweise in Uganda gewesen, Uganda ist auch ein spannendes Narrativ gewesen, weil da war es nämlich so, also bin ich hingefahren, habe eine Recherche gemacht zu Aufforstung.
Mhm. Was ja grundsätzlich erstmal eine gute Sache.
Gute Sache, genau. Und da haben Deutsche, so eine deutsche Firma, aber auch Norweger, haben da im Grunde so eine Kiefernmonokulturen angepflanzt, um dann die Sachen schön zu ernten. Also erstmal sich sozusagen für die CO2-Zertifikate die Tonnen CO2 da pro Baum irgendwie anrechnen zu lassen und dann aber das Holz zu ernten und das dann irgendwie ja zu verkaufen und zu exportieren und dann aber wieder Bäume anzupflanzen. Das hat quasi, im Grunde ist es eine Forstwirtschaft gewesen, hat aber eigentlich nichts mit CO2-Projekten zu tun gehabt. Und vor allem waren es Monokulturen und auf dem Land, wo die Kiefern gepflanzt wurden, haben vorher Leute gewohnt. Ne? Also sie wurden auch noch vertrieben, also Landgrabbing, es war alles ganz furchtbar. Und da habe ich dann natürlich mit den Leuten dort, die vertrieben wurden, waren ganz dramatische Szenen, also Leute, die an so einem Ufer vom Viktoriasee da gedrängt wurden, ne, und dann kamen die Bäume einfach näher, ne, also dieses Gefühl.
Diese Wand, diese grüne Wand an Bäumen.
Ja. Genau, und dass der Baum der Feind ist, ne, also so eine Narrative, dass man, also komplett, was man hier überhaupt nicht verstehen würde, der Baum ist der Feind, weil wir dürfen da nicht mehr rein, da gab es Security, die konnten ihre Tiere nicht mehr auf dem Land grasen lassen, nichts. Und dann wurden natürlich auch da diese Setzlinge mit Glyphosat besprüht und keine Ahnung. Ne? Also die waren völlig, ist halt wie eine Plantage gewesen dann. Ne? Und die Leute wurden halt vertrieben. Und die haben gesagt, ey, das finden wir jetzt irgendwie super krass, dass ihr irgendwie eure Klimasünden auf unserem Rücken hier austragt. Ist ja alles schön und gut, aber ich meine, pflanzt selber bei euch Bäume, ne? So, geht nach Hause. Und was haben wir davon? Und die hatten auch wirklich ökonomisch nichts davon. Also ich glaube, einer von denen, den haben sie dann angeworben, auch als Security-Mensch oder als so Forstwächter oder was. Aber der Rest hätte davon nichts, ne?
Wenn man immer darüber redet, dass lokale Arbeitsplätze geschaffen werden.
Genau.
In vielen Projekten. Aber das ist spannend, weil viel aus der Bewegung ja in Deutschland erwachsen ist, was man vielleicht nicht sieht, wenn wir über konstruktive Lösungen auch diskutieren. Hast du sowas auch sozusagen im globalen Süden dann gesehen, dass innerhalb dieser Klimadebatte und Klimaschutzdebatte und dem Aktivismus unterschiedliche tolle Lösungen dann möglich gemacht werden?
Ja, schon. Also das auf jeden Fall. Ja, also abgesehen von diesen schlimmen Klimaprojekten gibt es schon auch sehr viele Initiativen, die dort gestartet werden. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass da eher, also ich würde sagen, im globalen Süden liegt eher der Fokus darauf, auch auf soziale Gerechtigkeit und Klimaanpassung vor allen Dingen, der halt verbunden wird mit Klimaschutz. Weil grundsätzlich sagen die schon eher, und das ist ja auch irgendwie richtig, die große Arbeit müssen erstmal in Industrieländer machen. Ne? Also genau. Aber das Schöne ist ja auch bei Klimaschutz, dass man eben Klimaschutz und Anpassung und soziale Gerechtigkeit und Demokratisierung haben ja sehr viel miteinander zu tun. Da sind wir auch wieder bei den 17 Zielen. Also viele davon lassen sich einfach verbinden, ne? Also über die Energiewende. Ein Beispiel zum Beispiel, ich habe in Südafrika habe ich ein Ausbildungszentrum besucht. Die bilden Leute, die machen quasi Ausbildung für Energiewendemanager. Also es können Ingenieure sein oder so Planer, die so Planungsbüros haben und die dann die Regierung oder auch Unternehmen unterstützen, Solarpanels auf die Dächer zu schrauben oder Solarparks zu planen, Windparks etc. Ne? Oder Netze zu verlegen, Smart Grids, whatever. Genau. Und da war ich gewesen und dieses Ausbildungszentrum war total spannend, weil die haben vor allen Dingen Leute aus Slums angeworben. Also die sind in die Slums gegangen und haben dort versucht, also haben mit Leuten so Tests gemacht und haben halt so begabte Leute da, oder interessierte Leute, ne, da rausgezogen. Und das heißt, sie haben versucht, also Leute, die wirklich aus sehr armen Verhältnissen kommen, in der Energiewende zu schulen. Und genau, und das Krasse ist, dass es wirklich auch Jobs sind, die da voll nachgefragt sind. Also wenn du da, weil es gibt halt nicht, noch nicht so viele Fachkräfte wie bei uns. Genau, und da hat man halt diese Verbindung. Und im Grunde, was die dann oft gemacht haben, ist, dann geben sie es halt wieder zurück. Also sie werden da ausgebildet und im Grunde schrauben sie am Ende vielleicht bei ihrem Slum dann irgendwie Solarpaneele an. Das ist ja das Schöne an der dezentralen Energiewende. Und dann hat das Dorf oder der Slum, wo sie wohnen, halt irgendwie Elektrizität, ne? Also es schließt sich so der Kreis, ne? Und das ist diese Verknüpfung, die mir da besonders aufgefallen wird zwischen Energiewende und Armutsbekämpfung beispielsweise.
Ja, spannend. Danke für das schöne Beispiel, dass du uns nochmal mental sozusagen da in deiner Recherche auch mitgenommen hast. Du beschäftigst dich auch und hast dich beschäftigt mit Wasserknappheit. Und das ist natürlich auch ein spannendes Thema, gerade wenn wir hier in den Wüstenstaat Brandenburg auch schauen. Wie guckst du auf das? Weil dieser Frühling, der ja auch als Dürrefrühling hier bezeichnet werden kann, frage ich mich schon auch, wie nimmt man dann auch als Klimajournalistin solche Nachrichten auf? Weil überraschend ist es ja wahrscheinlich nicht für dich, oder?
Nee, das war zum Beispiel interessant, der Artikel, der bei uns beim Spiegel total gut gelaufen ist in den letzten Wochen. Also ich schreibe ja quasi eigentlich immer über Klimaschutz. Und die letzten Monate war das immer so, wurde halt kaum geklickt oder, also es ist halt immer unterdurchschnittlich, sage ich mal.
Ging über den Dürrefrühling, der Artikel?
Nee, genau, also das war die letzten Monate, was ich da über Klima geschrieben habe. So. Und dann habe ich diesen Artikel geschrieben, Katastrophensommer, Meteorologen sagen Katastrophensommer voraus und so. Boah, und der ging durch die Decke. Und dann haben mich auch meine Chefin angerufen. Mensch, hätte ich mir gar nicht gedacht. Und hier ist ja seit langem mal wieder, ne? Also selbst für unser Ressort war das extrem gut geklickt. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie, es freut mich natürlich. Aber denke ich mir wieder wirklich, also, Ehre die Leser. Aber es ist wirklich, interessiert sie erst, wenn es um den eigenen Arsch geht, ne?
Ja, wenn Katastrophe wahrscheinlich draufsteht. Die Frage ist noch, wie habt ihr es bebildert?
Genau, es ist schon keine Übertreibung. Also das haben ja auch Meteorologen selbst gesagt, ne? Also die haben gesagt, es kann sein, dass das, also wenn sich hohe Temperaturen mit Trockenheit paart, kann das wirklich sehr schwierig werden. Und hohe Temperaturen wird es auf jeden Fall geben. Also die kann man relativ gut vorhersagen. Trockenheit, also Niederschlag, kann man schwerer vorhersagen. Deswegen ist das noch nicht ganz so sicher, ne? Aber genau, weil wenn Trockenheit und hohe Temperaturen zusammenkommen, dann haben wir halt irgendwann eine Dürre, dann sind die Böden ausgetrocknet und dann kann es halt auch zu sehr starken Gewittern kommen oder so Starkregen und dann haben wir wieder die Überschwemmung, Stichwort Ahrtal oder ähnliches, also so Großwetterlagen, die wirklich schwierig werden, ne? Und wir wissen ja, dass die meisten Gemeinden und Städte in Deutschland schlecht vorbereitet sind auf so ein Extremwetter. Ja, und dann kann es halt auch wieder zu Toten oder kommen oder Leute müssen evakuiert werden und stehen auf ihren Hausdächern mit ihren Babys und müssen da irgendwie im Hubschrauber. Ne? Und dann kommen wieder die Politiker in Gummistiefeln. Also für mich ist es so, irgendwie langsam ist es halt immer dasselbe.
Frustriert
und wiederholt sich. Ein bisschen frustriert das, weil man halt immer die Wellen. Ja, dann ist das, also es ist halt alles so wetterabhängig, ne? So gefühlt. Also wenn man über die Klimakrise jetzt spricht, ne? Also nach dem Motto, wenn irgendwie gerade kein Extremwetter ist, ja, dann sind alle so, ja, dann, ja, ist ja irgendwie doof mit der Klimakrise, aber naja, wir leben halt irgendwie so damit, ne, diese Gewohnheitsding, dann kommt irgendwie ein Extremwetter, Leute stehen irgendwie nackig auf dem Hausdach, und verlieren ihre Wohnung und, weiß ich, stehen heulend in ihren überschwemmten Kellern. Und dann wieder, oh Mensch, das ist wirklich furchtbar. Und dann kommt die Attributionsstudien. Und dann kommt vor allen Dingen eben, das regt mich besonders auf, diese Gummistiefelpolitik, die Politiker, die dann auch noch, oder Politikerinnen, die dann auch noch versuchen, irgendwie so ein, für sich da irgendwie Gewinne rauszuschlagen.
Und ja, fürs LinkedIn-Foto, ist doch klar.
Fürs LinkedIn-Foto und betroffene Gesichter und ja, ist ja wirklich schrecklich und das könnte ja jetzt wirklich gar keiner erwarten. Dass ich hier
aber das ist die Frage, es ist ja kein Erkenntnisproblem, weil das, was du ja auch sagst, diese Wellen, die kommen ja immer wieder.
Tausendmal
wie kommen wir mehr in Aktion? Was brauchen wir?
Ja, und das Verrückte ist, genau, dass also bei den Lösungen, würde ich sagen, und auch bei der Analyse sind wir einfach mega gut, ne?
Ja.
Es liegt alles in den Schubladen. Also es gibt seit einem Jahr die deutsche Wasserstrategie, die liegt beim Umweltbundesamt in der Schublade rum. Ja, liegt so gut, ne? Also kann man sich auch durchlesen, nämlich 400 Seiten, ne? Und da steht im Grunde alles drin. Also muss ich als Journalist hier gar nicht groß recherchieren. Es ist alles klar. Und es kommt jetzt von der staatlichen Behörde, ne? Heißt aber noch lange nicht, dass es daraus gesetzliche Konsequenzen beispielsweise gibt. Ne? Wir haben jetzt ein Klimaanpassungsgesetz. Ne? Also die letzte Regierung hat immerhin die Rahmenbedingungen geschaffen für Klimaanpassung. Heißt aber nicht, dass die Kommunen oder Gemeinden Geld haben, auch irgendwas zu machen. Weil am Ende muss man es immer runterdeklinieren auf die Gemeinde und die Gemeinde muss Geld haben, beispielsweise Regenrückhaltebecken zu bauen. So, und wenn das Geld nicht da ist, dann sind die Keller halt wieder überschwemmt oder die Leute müssen wieder gerettet werden, ne?
Aktuell haben wir ja, wenn wir in dieser Wettersprache bleiben, wir haben so viele Großwetterlagen, ja, unterschiedliche Konflikte, Kriege auf der ganzen Welt, mehr denn je zuvor. Und dann ist man mental, hat man so ein News-Time-Overload ja auch, womit man sich ja auch noch beschäftigen muss. Und dann sollen wir noch das Klima retten. Wie soll das alles gehen, Susan?
Das ist eine gute Frage. Deswegen sind die Leute auch so müde, ne? Es ist halt eine Polykrise und ein paar von den Krisen gehen halt auch nicht mehr weg. Die Klimakrise, es gab so ein Bild in der als wir in der Corona-Pandemie waren, gab es so eine Karikatur von so verschiedenen Wellen, ne? Also unten war die Corona-Welle. Dann darüber war irgendwie die Wirtschaftskrisenwelle und da ganz groß darüber war die Klimakrisenwelle. Und das ist genau der Punkt. Also diese ganz große Klimakrisenwelle, die geht auch nicht mehr weg. So, und die werden wir alle in unseren Lebenszeiten, das wird uns alles noch weiter begleiten. Das Schlimme ist, dass eben aus dieser Klimakrisenwelle viele, viele andere Krisen entstehen werden. Also unter anderem von der Wasserkrise, über die wir gerade gesprochen haben, beispielsweise Gesundheitskrise. Genau, also.
Ist die Petromaskulinität, die du ansprichst im Buch, die ihr ansprecht, auch eine Krise unserer Neuzeit?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Reaktion. Also dieses, ne, Hochstilisieren quasi extrem männliche, überbetonen von männlichen, angeblich männlichen Eigenschaften.
Ja.
Ist halt eine Reaktion. Also genau, das wissen andere Feministinnen und Feministinnen, die sich damit beschäftigen, besser. Aber wir haben das halt vor allen Dingen zusammen, also diese Welle von diesen männlichen auch Influencern etc. und dieser reaktionären Männerbewegung haben wir versucht so ein bisschen zu fragen, warum sind diese Männer, haben die einen besonderen Bezug zu fossilen Brennstoffen, ne? Weil im Grunde ist ja irre, ich habe mich schon immer gefragt, warum ist es männlich, in einem Auto zu sitzen und auf ein Gaspedal zu drücken? Also man bewegt ja im Grunde nur den Fuß. Und also ich verstehe irgendwie, wenn jemand eine große Bergsteigung, Himalaya, weiß ich, ne? Und dann ist
alle
er ganz
lachen,
stark.
Merkst du schon, das trifft so den Nerv, oder? Schau mal raus.
Und ich verstehe es einfach nicht, ne? Oder weiß ich nicht, ein Steak essen oder so, ne? Also was ist daran männlich so, ne? Aber sie haben halt irgendwie geschafft, das miteinander zu verbinden. Also diese angeblichen, ich bin stark, weil ich ein Steak esse und weil ich auf ein Gaspedal trete. Und das ist schon interessant, diese Verbindung.
Ja, ich fand das auch sehr spannend. Also von daher reinlesen. Und mehr über die Petromaskulinität, aber natürlich auch die Milliardenlobby erfahren. Wir wollen nochmal beschwingt raus aus unserem Podcast To-Dos rauskommen. Wir haben ja hier auch eine Tradition einer Kitchen Swagger Playlist sozusagen. Von Schlager bis Elektro bis Techno. Alles ist offen. Du darfst jetzt deinen Lieblingsmotivationssong gerne mit uns teilen, der dich morgens vielleicht bei der Tasse Kaffee durch deine ganzen Newsletter bringt und dann beschwingt in den Tag starten bist. Was hörst du morgens?
Ja, ich habe mir einen Song ausgesucht, der von einem Berliner Underground-Künstler ist. Genau, weil er ist noch nicht so bekannt, aber ich finde es immer, also ich bin auch sehr gerne in dieser Berliner Musikszene unterwegs. Hier passiert ja kulturell total viel. Total spannende Künstler. Und das ist Culture Crush. Und der Song heißt Negro. Und der gibt einem so ein bisschen totalen Push, weil er fängt an, also er singt, am Anfang hat er so ein schönes Bild mit Erdöl und dann geht's so ein bisschen para que, para quien, also das ist eine spanische Sprache, para que, para quien. Also für wen ist das eigentlich alles, ne? Diese Frage, was dieser Irrsinn, also für wen soll das gut sein, ne? Das frage ich so ein bisschen und dann am Ende ist so ein bisschen quiero desertar, also ich möchte weg, ich möchte desertieren, ich möchte ganz weit weg davon, aber gleichzeitig gibt er trotzdem diese Frage als Kraft mit, ne? So dieses, für wen, also das muss man uns immer fragen, für wen? Das ist eine wichtige Frage auch als Journalistin, für wen soll das alles gut sein? Wer profitiert davon?
Toll, danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Recherchen von Lateinamerika über Afrika bis hin zu den Klimaschutzdebatten. Alles haben wir so ein bisschen natürlich nur anschneiden können, weil das die Zeit nur hergibt. Vorletzte Frage. Wir fragen auch immer nach Inspirationsmomenten. Es kann ein Podcast sein, es kann ein Buch sein, es kann ein Magazin sein, das kann eine Künstlerin sein, die dich gerade inspiriert oder wo du vielleicht auch erst kürzlich gesagt hast, Mensch, das ist nochmal etwas, wo ich drüber nachdenken möchte. Fällt dir da was ein dazu, was so spontan?
Ja, weil ich ihn auch gerade live erlebt habe. Ich habe so einen Autor, den ich sehr mag. Er ist ein Österreicher, Philipp Blom heißt er. Und der schreibt sehr viele Bücher über Umweltgeschichte. Und das kann ich wirklich jemandem ans Herz legen, also um zu verstehen, wie Menschen, also das treibt mich total um, wie Menschen einfach mit Umwelt interagieren. Ne? Also wie, also ein Buch hat er zum Beispiel geschrieben, Die Unterwerfung, da geht es darum, also warum wir eigentlich, der Mensch diesen Impuls hat, die Natur immer, also klein zu machen und zu beherrschen. Ne? Und dieser Beherrscher, also warum haben wir dieses Machtspiel mit der Natur? Also wieso sind wir nicht wie andere Kulturen, also in der Geschichte beispielsweise, versuchen mit der Natur zu leben, sondern hat immer dieses Gegenspiel. Ne? Das ist ja auch Umweltschutz, heißt nicht Menschenschutz. Also es ist immer so die Umwelt und wir, das Klima und wir. Ne? Und ich habe den neulich auch live erlebt, vor einer Woche. Also ich durfte mit ihm zusammen auf einem Podium sein und es hat mich total gefreut, weil er ist irgendwie so ein bisschen auch so mein, sag ich mal so, intellektuelles Idol. Also kann ich jedem empfehlen, ihn zu lesen. Gibt viel Kraft und lässt uns, wenn man in die Geschichte geht, ich bin ja auch Historikerin eigentlich, dann versteht man auch viel besser, wie Menschen, also wie Mensch und Umwelt zusammenhängt und warum wir jetzt auch so auf die Klimakrise reagieren, wie wir reagieren.
Oh, wunderschön. Das klingt nach einem ganz besonderen nach einer Inspiration, wo wir ganz viel mitnehmen können. Toll. Susanne, wir heißen ja To-Dos, das ist unser Podcast. Gibt es ein To-Do von dir, den du umsetzt? So ein Moment, was vielleicht auch jeder Einzelne tun kann? Ein To-Dos-Hack?
Ja, also ich glaube, was jeder Einzelne tun kann, das ist immer so, wir geben als Journalisten jetzt nicht unbedingt so Tipps ne, im Sinne von, ja. Aber was ich denke, was wir uns viel mehr klar müssen, auf lokaler Ebene zu gucken, welche Initiativen gibt's bei mir, wo kann ich vor Ort was machen? Weil ich denke immer, wenn man so selber anfängt, Sachen auch in die Hand zu nehmen oder sich irgendeiner Gruppe anzuschließen. Und wenn es nur um was Kleines ist, ne? Also bei uns um die Ecke gibt's irgendwie so ein Lab, die machen so auch viel mit Wasser und die haben dann so eigene Häuser gebaut, an so einem kleinen See dran und versuchen da halt Kurse zu geben, weiß ich, ne? Oder zu gucken, okay, kann ich denn mit meinem Vermieter sprechen oder mit der Hausgemeinschaft, ob wir doch Solarpanels raufmachen können? Also es sind so kleine Sachen, ne? Weil dann fängt man sich an, auch mit der Materie zu beschäftigen. Und ich denke gerade dieses Soziale, also dass wir andere Leute finden, die auch was machen wollen, ich glaube, das motiviert unglaublich. Ne? Und dann fühlt man sich halt weniger ohnmächtig.
Toll. Ich danke dir für unsere Stunde. Dr. Susanne Götze war bei uns hier im To-Do's Podcast bei 17 Ziele für eine bessere Welt. Ich bin Kathi Gallus. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart, zugehört habt, uns kommentiert und natürlich uns auch zuschaut hier auf der Republika. Wir hören uns auf alle Fälle wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, alles Gute. Tschüss.
17 Ziele, der Podcast.